So, meine Lieben, und eine weitere Folge von der Finanzvisier rockt für euch heute wieder am Start. Wir haben wieder einen spannenden Gast, den euch jetzt der Daniel vorstellt.
Genau, wir haben heute Erik Potzowait von Scalable Capital zu Gast und mit ihm haben wir darüber gesprochen, was denn während des Corona-Crashs im März bei Scalable passiert ist, denn das Value-at-Risk-Prinzip, was dort angewendet wird, hat ja nicht so funktioniert wie gedacht. Das heißt, es gab sehr starke Schwankungen und der Robo-Advisor hinkt hinter den anderen hinterher. Und Erik Potzowait hat dann Auskunft gegeben, was genau da passiert ist und was Scalable daraus gelernt hat. Interessantes Thema und ich glaube auch eine interessante Podcast-Folge.
Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, lass uns loslegen.
Auf geht's. Ja, heute haben wir Erik Potzowait eingeladen und mit ihm wollen wir über die Vermögensverwaltung im Corona-Crash sprechen. Da gab es ja einige Themen, über die heiß diskutiert wurde. Erik Potzowait ist Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Scalable Capital. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvisier Rock, Herr Potzowait.
Ja, vielen Dank.
Ja, freut mich, dass es klappt. Lassen Sie uns doch zum Einstieg mal ein bisschen über Sie sprechen. Sie waren ja Banker mehrere Jahre, auch sehr erfolgreich. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann vom Banker zum Gründer geworden sind?
Genau, also ich war früher direkt nach dem Studium, habe in Kiel und in Warwick in England studiert. Bin nach dem Studium 2006 dann zu Goldman Sachs gegangen, war da 7 Jahre. Habe sozusagen die Vor-Lehman-Zeit kurz erlebt und dann den langen Nachlauf nach Lehman auch. Und dann wollte ich nach 7 Jahren mal raus und wollte in die Start-up-Welt. Da war noch gar nicht Fintech angesagt. Und da bin ich zu einem Unternehmen gegangen in München, im Online-Händler. Die heißen Westwing. Sind im Home-and-Living-Bereich, also verkaufen Sofas, Heimtextilien, Ausstattung. Und habe da sozusagen, wenn Sie so möchten, meine Internetausbildung bekommen. Und dann 2015, Ende 2014, Anfang 2015, bin ich da raus und habe dann mit ehemaligen Kollegen von der Bank Scalable als Fintech gegründet.
Genau, und Ihr ehemaliger Professor aus Kiel war da auch involviert, ne?
Richtig, genau. Mit dem hatte ich immer noch Kontakt gehalten seit jeher. Ich hatte zu der damaligen Zeit am Lehrstuhl bei ihm gearbeitet. Er hatte den Statistik- und Ökonometrie-Lehrstuhl in Kiel gehabt und dann in München. Und wir waren immer in Kontakt, weil er sehr praxisnah ist, immer auch Beratungsmandate für die nicht nur die akademische, sondern für die echte Finanzwelt auch gemacht hat. Und als wir dann gegründet haben, da werde ich ja heute auch ein bisschen noch weiter ins Detail gehen, neben der Idee haben wir gesagt, Mensch, so ein quantitatives, empirisches Anlagemodell, und da hat er gepasst wie die Faust aufs Auge sozusagen.
Genau, Professor Stefan Mitnick ist es.
Genau, richtig.
Ja.
Der ja auch schon mal bei Ihnen auf dem Podcast war.
Genau, der war schon im Finanzrocker Podcast und hat da ausführlich über die Themen, über die wir heute auch sprechen, sich geäußert, aber das war ja ein etwas anderes Thema, als wir es heute haben. Lassen Sie uns kurz nochmal zur Gründung von Scalable kommen. Wie kam es denn damals zu der Idee, einen Robo-Advisor zu gründen?
Ja, wie kam es damals zu der Idee? Wir waren, wie gesagt, alle Banker in Anführungsstrichen. Also wir waren auf der Kapitalmarktseite. In so einer großen Investmentbank gibt es ja verschiedene. Da gibt es die M&A-ler, also die Beratung machen für Übernahmen und Börsengänge. Und wir waren auf der Kapitalmarktseite, da wo es also um Aktien, Anleihen, Rohstoffe und auch Derivate ging. Und dann passiert das, was immer passiert, was Ihnen ja auch passiert. Man wird von Freunden, Bekannten, Nachbarn gefragt, Mensch, du machst da was mit Geld, gib mir doch mal einen Tipp, wie soll ich mein Geld anlegen? Gib mal einen Aktientipp. Ja? Uns fiel dann eigentlich ganz platt auf, dass man auf diese ganz einfache Frage, was soll ich mit meinem Geld machen, da gibt es nicht so eine richtig gute, einfache Antwort. Ja? Weil ihr helft den Leuten ja, das selber in die Hand zu nehmen. Das ist eigentlich die Antwort. Ja? Mach ein Brokerkonto auf und kauf dir die paar ETFs. Aber Leute, die dich fragen, was soll ich mit meinem Geld machen, die sind ja noch ein paar Schritte weiter weg. Und dann haben wir mal unsere eigenen Portfolien geschaut oder auch, man kriegt ja auch so mit, was die Kollegen machen. Und da ist eigentlich frappierend, wenn man die Portfolien der Banker schaut, dann sind dann in den seltensten Fällen die eigenen Fonds drin, sondern die haben eigentlich in Immobilien und dazu haben sie noch ein ETF-Portfolio, ein breit gestreutes. Und dazu vielleicht, wenn das Vermögen es zulässt, dann noch so ein paar extra Sachen, ja, vielleicht mal ein Venture-Investment oder so. Aber im Kern ist es eigentlich eine Immobilie oder Immobilien und ETFs. Und wir wollten uns auf diesen ETF-Teil stürzen und haben dann ganz platt die Idee gehabt, wir stellen mit einer Software ETF-Portfolien für die Kunden zusammen und verwalten die auch über die Zeit. Und man hat eine App, wo man reinschauen kann, sieht, ob es nach oben oder nach unten geht, wo ich sehr leicht Geld ein- und auszahlen kann. Das ist eigentlich so, mal ganz grob gesagt, die Ursprungsidee. Und dann kommen natürlich weitere Sachen dazu. Wie sieht genau das Anlagemodell aus? Was leistet so eine Software? Aber eigentlich ist es ein automatisierter ETF-Concierge, wenn ich das mal ganz grob beschreiben will.
Okay. Ja, mittlerweile ist Scalable ja deutlich größer als am Anfang. Und es ist nicht mehr das reine Geschäftsmodell Robo-Advisor. Was ist denn jetzt tatsächlich das Geschäftsmodell?
Ja, also wir sind gestartet, wie gesagt, als reiner Robo-Advisor oder Online-Vermögensverwalter. Dann sind wir relativ schnell, schon anderthalb Jahre danach, nach Gründung, sind wir in diesen ganzen B2B, also Business-to-Business-Bereich reingekommen. Es kamen nämlich größere Unternehmen und insbesondere Banken. Also das erste Unternehmen war Siemens, danach kam die ING. Jetzt sind es weitere Unternehmen wie Barclays oder die Raiffeisen-Gruppe in Österreich, die auf uns zukamen und sagten, Mensch, das, was ihr da habt, können wir mit euch zusammenarbeiten oder könnt ihr das für uns bauen, auch als White Label, sodass Scalable da gar nicht draufsteht, sondern wir die Software nutzen, aber unsere Anlagemodelle beispielsweise verwenden und unsere Brand, unsere Marke, aber ihr baut die Software. Also letztendlich Software as a Service Angebot. Und jetzt im Nachhinein sieht es wie eine Strategie aus, aber wenn was erfolgreich ist, kann man im Nachhinein alles als Strategie verkaufen. Wir sind eigentlich ein bisschen reingestolpert, um ehrlich zu sein. Und das ist mittlerweile aber, das sieht man nicht so von außen, man kennt uns hauptsächlich als Robo-Advisor, das ist von den Umsätzen her schon knapp mehr als 50% der Umsätze. Mhm. Wir haben jetzt 150 Mitarbeiter, viele arbeiten in diesem B2B-Bereich. Und jetzt fügen wir weitere Sachen dazu. Also das Ziel ist eigentlich, wir wollen, wenn man so einen Modebegriff finden will, so Financial Home of the Customer, das ist so ein bisschen das englischsprachige Modegriff, der schwirrt so durch den Fintech, durch die Fintech-Welt. Wir fügen weitere Komponenten dazu. Wir haben jetzt einen Broker, so einen Flatrate-Broker auch, über den wir heute nicht sprechen, aber so einen Flatrate-Broker gelauncht, wo man anstatt pro Trade zahlt man 3 € im Monat und hat dann alle ETF-Sparpläne und alle Aktien- und ETF-Handel in dieser Flatrate mit drin und bauen das Geschäft sukzessive weiter aus.
Ja, dann haben wir jetzt die Grundlagen erstmal schon mal geklärt. Dann können wir weiter ins Thema einsteigen. Und Albert, dann würde ich an dich übergeben.
Ja, wunderbar. Ja, hallo, Herr Potzewald. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier auf Ihrer Webseite mich umgeschaut und zwei Sachen sind mir letztendlich da ins Auge gefallen, die ich glaube, ja, Scalable von den anderen Anbietern unterscheiden. Das eine ist eben dieses Thema Value at Risk. Da würde ich später noch gerne drauf eingehen. Aber jetzt erstmal dieses Thema Volatilitätsschwankungen messen und erkennen können. Wir hatten ja vorher schon, Daniel hat es angesprochen, Ihren Professor, den Herrn Mitnick, und der schreibt halt auf dem Blog, dass es eben Unfug ist, Wertpapierkurse zu prognostizieren. Das funktioniert nicht, steht hier bei Ihnen auf der Webseite. Aber, was da steht wortwörtlich, Risiken lassen sich hingegen nachweislich und zweckmäßig prognostizieren. Denn Finanzmarktrisiken sind im Zeitablauf nicht konstant, sondern ändern sich stark und treten häufig in Clustern auf. So, und da ist natürlich jetzt meine Frage, ist das denn nicht bloß eine andere Glaskugel? Ich meine, die Kursglaskugel, und das ist dann halt die Volatilitätsglaskugel. Wie kann das denn funktionieren?
Ja, also eine Glaskugel ist es nicht, explizit nicht. Ne? Wer die Glaskugel verspricht, da am besten Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Weil eine Glaskugel, meine Definition ist, die sagt ja die Zukunft mit Gewissheit voraus. Darum kann es nicht gehen. Sondern es geht immer, es ist aber schon eine Prognose. Ja? Und bei Prognosen geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ich nenne einfach mal ein ganz plattes Beispiel, die Wahl des Verkehrsmittels. Ja? Wenn ich jetzt von Berlin zu Ihnen nach Hamburg fahren will und muss mich entscheiden zwischen Motorrad, Auto, Bahn, Flugzeug, nee, gibt es überhaupt noch eine Fluglinie zwischen Berlin und Hamburg? Wahrscheinlich nicht mehr.
Ich glaube, es ist alles eingestellt.
Alles eingestellt, der ICE ist zu schnell. Und ich will das sicherste Verkehrsmittel wählen. Es geht mir gar nicht um Geschwindigkeit, sondern das sicherste Verkehrsmittel. Und dann wird es die Bahn. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unglück passiert, das ist, glaube ich, 200 Mal geringer als beim Motorrad. Und danach ist der Bus und dann das Auto und Motorrad kommt ganz am Ende. Das heißt, es geht nie um absolute Wahrscheinlichkeiten, dass ich sage, Man kann auf gar keinen Fall ein Unglück passieren oder ein Verkehrsunfall, da muss ich zu Hause bleiben. Also wer gar nichts kurzfristig verlieren will, der soll gar nicht investieren. Aber es geht um eine Abwägung mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit sagt halt, dass Bahn das sicherste Verkehrsmittel ist. Flugzeug ist sogar noch sicherer, wenn man diese Statistiken, die immer da auf, ich glaube, 100 Millionen gereiste Personenkilometer gehen. Also warum hole ich so ein bisschen aus? Weil ich sage, es gibt immer noch einen Unterschied. Nicht jede Prognose ist eine Glaskugel, sondern Prognosen mit Wahrscheinlichkeiten. Und am Ende des Tages geht es darum. Und wenn man jetzt mal weiter ins Detail geht, was soll hier prognostiziert werden? Also wie da in dem Artikel steht und wie der Professor Mittling auch schon öfter da publiziert hat, das Prognostizieren von zumindest kurz- und mittelfristigen Aktienkursen, das ist nachweislich nicht möglich. Es geht nicht. Ja? Das heißt, auch diese ganzen Prognosen, die abgefragt werden am Anfang des Jahres, Herr Experte XY, wo steht der DAX am Ende des Jahres? Das ist vielleicht interessant zu lesen als Vergnügen, aber es gibt keine wissenschaftliche empirische Grundlage, die zeigt, dass man da irgendwas bei rausholen kann. Das Prognostizieren von Risiken, wie es da steht, klappt besser, nicht perfekt, in keinster Weise perfekt, aber klappt etwas besser. Und warum? Es gibt ein empirisches...
Herr Potzowait, darf ich ganz kurz unterbrechen? Lassen Sie uns kurz noch definieren, wie Risiko definiert ist in dem Fall, weil da reden ja auch immer viele Leute über viele unterschiedliche Sachen, nur dass wir da dann jetzt ganz klar sind. Wie definieren Sie bzw. die Finanzwissenschaft oder Herr Professor Mittnick Risiko?
Genau. Also wenn man über Risiken spricht, da gibt es ja in der Finanzwelt verschiedenste Maße oder Bezeichnungen. Also das, was oft gegenüber Kunden verwendet wird, sind verallgemeinernde Begriffe. Ja, da heißt dann Portfolio konservativ oder ausgewogen oder chancenorientiert. Ja, das heißt ja nie risikoreich, sondern chancenorientiert an der Obergrenze. Ja. Und unten heißt es auch nicht renditearm, sondern da heißt es konservativ. So. Und es gibt einem eine ganz grobe Vorstellung, worum es sich da dreht, aber eigentlich nicht wirklich. Was ein ausgewogenes Portfolio, wie viel kann ich denn da jetzt verlieren? Ja, die Hälfte, 10%, alles oder nichts. Und es gibt unserer Meinung nach eine bessere Möglichkeit, Risiken zu qualifizieren oder zu quantifizieren, nämlich über statistische Kennzahlen. Und da gibt es eine ganze Bandbreite. Man hört dann immer, Volatilität wird sehr oft genannt, oh, ist ein volatiler Wert oder der DAX hat jetzt eine Volatilität von 20 oder jetzt hat er eine von 40. Aber es ist für Leute auch schwer zu interpretieren, weil Volatilität sagt nicht, wie viel ich, zumindest nicht im ersten Moment, wie viel ich da verlieren kann. Und Volatilität ist auch ein symmetrisches Maß, also Abweichungen nach oben vom Mittel werden genauso gewichtig wie nach unten. Und es gibt dann weitere Risikomaße, die sich auf das fokussieren, was eigentlich das Risiko in der Kapitalanlage ist, nämlich das Risiko nach unten, wie viel kann ich verlieren. Da gibt es auch eine ganze Bandbreite, ja, Expected Shortfall, Maximum Drawdown und dergleichen. Und dann gibt es da ein Maß, das ist das sogenannte Value at Risk. Und das Value at Risk, das ist letztendlich über eine bestimmte Periode, wir verwenden ein Jahr, nach vorne schauend, gibt mir das ein Verlustrisiko an, ein maximales Verlustrisiko, das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Ich nenne mal ein Beispiel. Also wer beispielsweise ein Value at Risk von 15 hat, da ist dann, sagt dieses Maß, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% oder anders ausgedrückt in 19 von 20 Jahren, ist das dein maximaler Jahresverlust. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%, also im Mittel einmal in 20 Jahren, sollst du oder wirst du mehr als diese 15% verlieren. Das ist, man muss sich das ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, ist nicht ganz einfach, aber es gibt einem, dann beende ich auch meinen Satz, es gibt einem zumindest mehr Aussagegehalt über das Risiko als konservativ, moderat oder chancenorientiert.
Okay, gut. Jetzt haben wir das. Da würde ich gleich ja nochmal drauf eingehen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema eben, wie kann die Firma Scalable letztendlich diese Schwankungen vorhersagen? Habe ich das richtig verstanden? Sie gucken schon in der Vergangenheit, wie Kursschwankungen da waren und versuchen die Muster von damals auf morgen zu übertragen, weil es ist ja eine Prognose.
Genau.
Und wie kann man das mit einer Verlässlichkeit machen? Das verstehe ich nicht.
Genau, es ist eine Prognose. Vielleicht, wenn es erlaubt ist, mache ich einen ganz kleinen, hole ich ganz kurz aus, was ein bisschen die Grundphilosophie ist. Also die Grundphilosophie bei diesem ganzen Anlagemechanismus ist, wir stellen ein ETF-Portfolio zusammen. In dieses ETF-Portfolio sollen grundsätzlich Anlageklassen rein. Das ist auch eine Prognose, obwohl eine langfristige, die mir langfristig eine Chance geben, deutlich mehr als den risikolosen Zinssatz zu verdienen. Ne? Also wer zum Beispiel Aktien in sein Portfolio reintut, entweder zu 100% oder zu 70% oder zu 60%, der trifft ja auch eine Prognose, wenn auch nicht eine kurze oder mittelfristige, sondern eine langfristige, dass er glaubt, er schneidet mit einem Aktienengagement besser ab, als er das mit dem Tagesgeld macht. So.
Ja.
Und das ist zum Beispiel der erste Schritt. Wir stellen einfach, und das machen wir mehr oder minder mit nach dem klassischen Markowitz-Prinzip. Ja, also stellen Portfolien zusammen aus Aktien, Anleihen, ein bisschen Rohstoffgewichtung und auch Immobilien, also Immobilien-REITs sozusagen, ETFs mit hinein, stellen Portfolio zusammen. Und der Unterschied zu sozusagen, vielleicht euren Portfolien oder Portfolien anderer Anbieter ist, dass die Aktienquote beweglich ist. Die bleibt also nicht immer konstant bei 60-40, 70-30, je nachdem, wie ich es am Anfang festgelegt habe, sondern die darf sich bewegen. Die darf sich bewegen und zwar in vielen Portfolien, so war es zumindest zu lang, zwischen 0% und 100%, also eine enorm große Spannbreite. Und jetzt ist ja eine Frage, wenn ich das erlaube, auf welcher Grundlage erlaube ich das? Und da haben wir wieder, also wir treffen bei uns keine persönliche Abwägung, also es wird niemals eine Entscheidung gefällt, der Professor Mitnick oder ich oder andere im Investment-Management-Team sind der Auffassung, jetzt ist US Value gerade eine ganz tolle Anlageklasse, die liegt 15 Jahre lang, liegt die hinten, da muss man jetzt unbedingt rein. Das wird nie getroffen, sondern es wird immer auf Grundlage von empirischen Daten und Fakten die Entscheidung getroffen. Das ist so die Grundphilosophie, dass wir sagen, wir entmenschlichen und damit im Positiven, ja, also wir entemotionalisieren die Geldanlage und das soll alles regelgebunden sein. Also man überlegt sich Regeln und die gießt man in Software. So. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Was soll das Ganze mit dieser Risikobeobachtung, Risikoprognose? Es lässt sich, wie gesagt, am Kapitalmarkt beobachten, dass Risiken nicht rein wie Renditen ein Random Walk sind, sondern wenn Risiko sich mal aufschaukelt und sozusagen wir in einem höheren Risikoumfeld sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Tag, die nächste Woche oder der nächste Monat ebenfalls überdurchschnittlich risikoreich ist, also die Volatilität oder das Value at Risk oder was immer ich auch für ein Maß benutze, überdurchschnittlich hoch ist, die ist erhöht. Die ist nicht perfekt, die ist nicht eins, aber sie ist höher als ein statistischer Münzwurf. Das ist jetzt eine Beobachtung, die nicht allein auf unserem salopp gesprochen Mist gewachsen ist, sondern die in der Finanzwissenschaft vollkommen akzeptiert ist. Also Mandelbrot hat dazu geforscht, Robert Engel hat 2003 dazu einen Nobelpreis gekriegt und letztendlich viele Risikomodelle, auch von großen Institutionen, also unserem alten Arbeitgeber Goldman Sachs, das nennt sich dann GARCH oder T-GARCH-Modelle, die sozusagen versuchen, nach vorne raus bestimmte Risikofenster zu prognostizieren. Die arbeiten alle auf dieser Grundlage, dass wenn der Markt mal in Wallung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er weiter in Wallung bleibt.
Ne? Ja gut, okay, also wenn ich heute eben nicht zum Glück, aber wenn ich Anfang März schlechte Daten vom RKI kriege, mehr Corona-Tote, dann wird es höchstwahrscheinlich morgen auch so sein und übermorgen auch so. Und der Markt wird einfach darauf reagieren. Also es ist nicht so, also wenn, mit anderen Worten, für Flash-Crash taugt dieses Modell nichts, aber für die normalen Geschichten, wo einfach sich so eine Krise entwickelt und auch eine gewisse Halbwertszeit hat, da ist es ja auch irgendwie einsichtig. Ich meine, es war ja damals auch, als es mit der Subprime-Krise losging, ja, dann wackelt der Erste, dann wackelt der Zweite, dann wackelt Merrill Lynch, dann bricht Lehman zusammen. Das ist ja auch nicht alles von gleicher Freude passiert, sondern ja, so eine Krise muss ja auch mal ein bisschen sich ausbreiten dürfen.
Ja, Sie haben es eigentlich prägnanter zusammengefasst als ich gerade. Und zwar, wann bringt mir so ein Mechanismus, dass ich sozusagen Risiken messe und jetzt mal vereinfacht gesprochen, ich will da in den DAX investieren, aber wenn der DAX jetzt auf einmal über eine bestimmte Zeit, nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage oder mehrere Wochen, risikoreicher ist, als das eigentlich ist, dann bestrafe ich ihn und nehme ihn raus aus meinem Portfolio. Und wenn er sich wieder beruhigt, fahre ich ihn nach oben. Was soll das bringen?
Ah, wer zickt, fliegt.
Genau, wer zickt, fliegt, richtig. Genau, wie im Privaten, wie beim Portfolio-Management. Was soll das bringen? Das bringt auch nachweislich einen Vorteil, wenn ich längere Trends habe. Also in Phasen wie Dotcom, was sich ja von 2000 bis 2003 hinzog, oder selbst in der Finanzkrise, die Ende 06, Anfang 07, dann bis in den Frühjahr 09 reinging, dort führt das zu besseren risikobereinigten Renditen. Wann funktioniert es nicht gut? Es funktioniert nicht gut in schnellen, also entweder in Zickzackmärkten, bei Flashcrashs, in schnellen exogenen Schocks, Fukushima, 11. September, Corona, dort hinke ich mit dem System hinterher und habe dann statt einer Überperformance eine Underperformance.
Genau, weil das wäre nämlich dann schon die nächste Frage, weil, wie gesagt, da müssen Sie mich auch korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich beziehe mich halt immer auf die Zahlen von Broker-Vergleich, die eben diesen Echtgeldtest haben. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Und da sieht man halt eben das genau, ja, das Thema Corona ja bei Scalable doch tiefe Spuren hinterlassen hat, auch einfach eben mit Verlusten, die teilweise um die 20% lagen und eben irgendwie in einem prozyklischen Verkaufen. Also es wurde immer mehr in den fallenden Markt reinverkauft und als die Kurse dann endlich am Boden aufschlugen, war kaum noch Aktie da und dann ging es wieder hoch und dann war die Aktie nicht schnell genug da. Also mich hat das spontan darin diesen ollen Spruch vom Costo erinnert, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Und da würde es mich halt mal interessieren, was da jetzt eigentlich, weil das ist eigentlich auch, ich habe ja ein bisschen rumgeforscht, auch hier bei meinen Lesern. Ja, wir haben den Herrn Potzowait zu Gast und dann wurde ich halt gebeten, im Namen der Vereinigten Leserschaft nochmal zu fragen, was nun eigentlich bei Scalable hinter den Kulissen während der Corona-Geschichte passiert ist. Wenn Sie da vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit Sie da Auskunft geben können, wollen, dürfen, aber das wäre von höchstem Interesse.
Nee, voll. Also deswegen bin ich ja hier auch im Podcast, um da voll Auskunft zu geben. Ja? Und gerade Ihrer Leserschaft, die da interessierter ist. Also ganz kurz, die Zahlen grundsätzlich, es hat sich natürlich wieder etwas erholt seit dem Tief, aber Broker-Vergleich, das sind ja Echtgeldzahlen, also die stimmen so. Etwas, ja, da kann der Broker-Vergleich gar nichts dazu, sondern das ist, weil unser Anlagemodell halt anders funktioniert als die anderen. Man wird ja verglichen mit anderen Robos. Die meisten anderen Robo-Advisor, ich würde sagen 80% oder 90% am Markt, haben eigentlich Modellportfolien, ja, und mit einer Zielaktiengewichtung und wir halt nicht. Das heißt, wenn man sich anders verhält sozusagen als das Marktportfolio in Anführungsstrichen, dann wird man auch eine andere Rendite haben. Ne? Es gibt Phasen, da schneidet man besser ab und da schneidet man schlechter ab. Der Vergleich so ein bisschen hinkt da, weil das schon, da gibt es sehr unterschiedliche Anbieter. Ich glaube, der Spitzensieger in der Kategorie über Corona war, glaube ich, Capilendo. Die bilden das Allwetterportfolio nach dem Ray Dalio-Prinzip ab. Das hat eine Zielaktienallokation von 30%, dass ich natürlich mit sowas in der Krise besser unterwegs bin, ja, als irgendein anderes Portfolio, ja, als der MSCI World sogar. Das ist eh klar, von daher, das hinkt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, im Vergleich zu diesen Modellportfolien oder Buy-and-Hold-Strategien haben wir schlechter abgeschnitten. So. Und jetzt ist die Frage, warum? Es gibt die, hat verschiedene Komponenten. Also die Hauptkomponente war im Nachhinein, also wir kamen aus einer Phase, die geprägt war durch sehr niedrige Volatilitäten. So. Das hat dazu geführt, dass wir Aktienquoten sehr hoch gefahren haben. Es war auch eine gute Idee, insbesondere im Herbst 2009 und selbst Januar, Februar. Also in den ersten drei Februarwochen bis zum Crash lagen wir allein im Februar 5% vorne aufgrund der hohen Aktienquoten, die wir im Portfolio hatten. Man kam also aus einer Phase niedriger Volatilitäten und läuft dann quasi über Nacht, ja, ist nicht ganz über Nacht passiert, aber man läuft dann in eine Phase rein, wo Volatilitäten enorm schnell nach oben springen und Kurse enorm schnell nach unten rauschen. Was mit enorm schnell gemeint? Wenn man in die Vergangenheit schaut und schaut sich die typischen Bärenmärkte, also Verluste von 20 Prozentpunkten oder mehr an, dann dauert der durchschnittliche Bärenmarkt so etwa 50 bis 60 Wochen, also so ein Jahr. Die Eigenschaft, die er dazu noch hat, ist, dass er das meiste, also 2/3 der Verluste treten im letzten Drittel des Bärenmarktes auf. Ich spreche jetzt sozusagen einfach mal den durchschnittlichen Bärenmarkt an. Und selbst der schnellste Bärenmarkt der aufgezeichneten Historie war 1929. Selbst der hat doppelt so lange gedauert wie Corona. Also ein dermaßener Abrutsch in 3 bis 4 Wochen, das hat es so noch nicht gegeben. Und danach auch diesen enorm schnellen Anstieg. Was hat zu der Underperformance geführt? Wir haben, das System handelt nicht sofort, ja, weil wenn Sie jeden Tag handeln, dann ist das, ja, Fachsprache Noise Trading, dann würden Sie wie blöd, ja, tausende Prozentpunkte Portfolioumschichtung haben, sondern es wartet immer ein paar Wochen ab und schaut, war das ein einzelner Volatilitätsspike, der sich wieder beruhigt, oder verharren wir jetzt länger auf diesem Volatilitätsniveau? Und es hat dann halt im März, ausgerechnet noch Mitte März, angefangen, Aktienquoten signifikant zu reduzieren. Also in den so knapp die Hälfte, in den höheren Portfolien sogar 2/3 der Aktienquote reduziert. Was rückwirkend eine gute Entscheidung gewesen wäre, wenn die Kurse weiter abgerutscht wären, so wie es 1929 passiert ist. Ich habe ja gerade gesagt, da hat es 6 Wochen gedauert bis zum Bärenmarkt, -20%, und der ganze Index ist dann aber 70% gefallen. Dann wäre man der Held dieser Krise gewesen. Und ja, dumm sieht man aus, wenn die Kurse sofort wieder ansteigen, was dann passiert ist. Das ist so mal auf der Oberfläche. Wenn man noch eine Detailebene tiefer geht, dann, und das soll gar nicht weinerlich klingen von mir, aber einfach nur als Erklärung mal, für, wir haben ja eine sozusagen Spezialistin.
Ja, es hat, wie gesagt, es ist einfach dieses V, es ging ja rasend runter, dann wurden die Märkte geflutet ohne Ende und dann schoss es wieder hoch.
Genau, schoss wieder hoch, und ich will noch einen sozusagen Detail nennen. Genau. Innerhalb der Aktienklasse wäre das Ganze immer noch etwas milder verlaufen, wenn man jetzt einfach nur beispielsweise den S&P 500 gehabt hätte. Der hat ja einen Maximum Drawdown, der ist, glaube ich, 30% abgeschmiert und danach wieder nach oben geschnellt, getrieben sehr stark durch 4 oder 5 Tech-Aktien. Wenn man die rausrechnen würde, dann wäre, glaube ich, immer noch ein Minus. Und wir hatten innerhalb der Aktienklasse, war unsere stärkste Gewichtung mit, glaube ich, 12-13% US Value. Also wir setzen innerhalb der Aktienklassen auch noch auf oder betonen manchmal verschiedene Faktoren, wie es Gerd Kommer auch macht, als Beispiel oder andere. Und eine zweite große Komponente mit ebenfalls über 10 Prozentpunkten oder knapp 10 Prozentpunkten waren Immobilien-ETFs. Und genau diese beiden waren nochmal extra stark getroffen. Also US Value ist knapp 40% abgeschmiert in der Hochzeit der Krise. Und Real Estate ETFs ebenfalls sogar über, ich glaube, 45%. Dann haben sich auch nicht großartig erholt, sind beide noch bei -20. Also was ich damit sagen will, ist, es war in bestimmter Weise der perfekte negative Sturm für die Art und Weise, wie das Anlagemodell aufgebaut ist. Eine extrem schnelle Bewegung nach unten, eine extrem schnelle Bewegung nach oben, aber nicht so schnell, dass das sozusagen dann gar nicht reagiert wird, sondern genau so, dass reagiert wird, es schnellt nach oben und dazu halt noch genau die Anlageklassen betreffend, die am höchsten gewichtet waren. Ja, das hat dazu geführt, dass wir jetzt, je nachdem, welche Anlageklassen wir schauen, in den niedrigen Anlageklassen sieht es natürlich gut aus, aber in den höheren Anlageklassen, da liegen wir jetzt, das letzte Halbjahresreporting Ende Juni, so knapp 10-11% hinter der Benchmark. Ja, das ist in Anführungsstrichen noch keine Vollkatastrophe, aber es ist extrem schmerzhaft, es nervt, ja, weil wir das Geld unserer Kunden betreuen, wenn wir eigenes Geld investiert haben. Es ist am Ende des Tages Teil der gesamten Story. Also wer nicht im Marktportfolio investiert, wird, wie gesagt, auch davon abweichen, nach oben und nach unten. Aber es war dieses Jahr wirklich ja der perfekte negative Sturm.
Ja, ich habe an der Stelle mal eine ganz kurze Frage. Und zwar, dieses Broker-Vergleich-Depot hat ja Value at Risk 20%. Was heißt denn das? Und kann ich da auch 40 oder 60 wählen?
Nee, bei uns gehen die Risikoklassen von 0 bis 25. Also das 20er ist sozusagen 20 bis 25, die gelten zu den höchsten. Und das 20 bedeutet, dass, wie gesagt, das Jahresverlustrisiko, was mit 95% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, ist -20%, und in 5% der Fälle wird es überschritten. Ja, dann wird mehr verloren als 20%. Das sagt es einem letztendlich aus.
Okay. Gut, aber das bedeutet ja, ich bin ja dann, Herr Potz, soweit durch für die nächsten 19 Jahre. Da habe ich ja mein VRR, habe ich ja jetzt abgefrühstückt, oder?
Ja, interessanterweise wurde das, ich muss mal ganz genau schauen, das ist ja, wir betrachten jetzt seit Jahresanfang, was der Value-at-Risk eigentlich macht, weil der schert sich nicht, wann geht ein Portfolio am 1.1. los und am 1.2. der schaut auf 12-Monats-Perioden. Wenn man auf 12-Monats-Perioden schaut, dann müsste ich mal schauen, ob die 20% gerissen wurden. Ich glaube, ganz knapp oder nicht, aber ja, letztendlich, worauf Sie hinaus wollen, ist, wenn ich einmal sozusagen im Lotto gewonnen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal gewinne, die ist ja dann reduziert. Das, ja, also es gibt aber keine Sicherheit dafür. Ne? Also wenn jetzt morgen ein Atomreaktor irgendwo in die Luft fliegt, dann wird der Markt ebenfalls wieder crashen. Und je nachdem, welche Aktiengewichtung habe, bin ich dann, wenn nochmal so ein Overnight-Schock kommt, bin ich ebenfalls da mit dabei. Also Brief und Siegel, dass es nicht nochmal passiert, gibt es nicht.
Ja, eben, weil ich bin ja eher ein bisschen skeptisch, was Value at Risk angeht, weil eben genau diese letzten 5%, darüber reden wir ja nie. Und da kann ja noch alles Mögliche passieren. Und das sagt ja auch nichts über die, wie soll ich sagen, Periodizität eben aus, sondern ich muss halt irgendwie diese 95% hinkriegen, aber ich kann gerne dreimal hintereinander eins auf die Nase kriegen mit Value at Risk.
Vielleicht kann ich da noch irgendwas zu sagen.
Ja.
Der steht jetzt vorne drauf als Steuerungsmerkmal. Wir schauen uns natürlich hinten auch andere Risikomaße an. Also ebenfalls so ein Maximum Drawdown. Ne? Natürlich immer auf historischen Daten, weil das ist oftmals kommt ja so eine Kritik, ach, ihr arbeitet mit historischen Daten. Dann möchte ich immer entgegnen, naja, alle Daten sind historisch, weil wenn sie nicht historisch wären, dann wären es nicht Daten. Ja? Und wenn man sozusagen in die Vergangenheit zurückschaut und sich dann wirklich auch die großen Crashs anschaut, Finanzkrise und dergleichen, dann ist der Maximum Drawdown einer Strategie, wie zum Beispiel der Weltriss 20, der war dann so knapp bei 30%. Ja, das heißt, ja, er hat 20 gerissen, aber ist das Portfolio fällt, weil es am Ende des Tages immer noch ein diversifiziertes Portfolio mit 10, 12 ETFs ist, das fällt nicht um die Hälfte und es fällt auch nicht um 80%. Das kann nicht passieren, außer wirklich alle Anlageklassen, also Aktienanleihen, Unternehmensanleihen rauschen wirklich nach unten. Das heißt, es gibt da ein Restrisiko, aber das ist nicht unbegrenzt.
Gut, meine Frage wäre jetzt natürlich genau das Nächste, was ich bin ja da ein bisschen vielleicht die ganz andere Seite als die Firma Scalable. Ich bin ja immer da mit meinem russischen Traktorportfolio unterwegs. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, zum Beispiel aktueller Stand des Anlageuniversums von Scalable sind 17 ETFs beziehungsweise im ESG-Bereich 14 ETFs. Hat man sich da nicht irgendwann in den abnehmenden Grenznutzen diversifiziert? Also so ganz plump gesprochen, warum 17, warum nicht nur 3 oder 4?
Ja,
also wie soll ich sagen, diese 17, wenn ich da jetzt einen Strich drunter mache und ich habe die Mega-Loser, Value und REITs, aber ich habe bestimmt ja auch welche, die überdurchschnittlich waren. Wenn ich die alle zusammen addiere, lande ich dann doch nicht wieder bei der allgemeinen Mischpampe, die sich S&P 500 nennt.
Ja, also zum einen, da auf der Webseite ist abgebildet der Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen darf. Ne? Das sind sozusagen, wir dürfen nur, jetzt aktuell ist das Anlageuniversum, diese ETFs haben es durch den Filter geschafft und aus denen darf sich sozusagen das Modell bedienen. Das heißt nicht, dass man 17 im Portfolio hat.
Achso, das ist schon mal ein Missverständnis, weil ich dachte, das wären die 17, die Sie aus den 2000, über 2000 rausgefiltert hätten und die dann zwangweise, okay, gut, also das ist einfach nur da dürfen, na Sie ja nicht, aber wer darf da eigentlich draus wählen?
Genau, also das Anlagemodell darf draus wählen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir von den 17 nur 3 ins Portfolio packen, sondern man hat, ich müsste jetzt eigentlich mal zählen, wie viel aktuell drin sind, man hat wahrscheinlich trotzdem 11, 12, 13 im Portfolio, also immer noch mehr als 3 oder 4, so. Da ist jetzt die Frage, warum so viele, warum nicht weniger. Wir wollen nicht nur einfach ein Marktportfolio abbilden, indem man sagt, Mensch, du nimmst 60% MSCI World und den Rest machst du in Cash oder kaufst dir noch einen Bond. Das sind ja die typischen Vergleichsbenchmarks, sondern etwas breiter diversifizieren, ne, weil der MSCI World ist, und ich spreche hier immer bewusst in der Kenntnis, dass die letzten 10 Jahre war der MSCI World, oder egal wie man ihn gemischt hat, 60-40, selbst wenn man ihn ein bisschen verwässert hat mit Anleihenanteil, dieses Portfolio war kaum zu schlagen. Insbesondere, warum nicht? Weil der MSCI World besteht zu etwas mehr als 2/3 aus US-Werten und die US-Werte durch den starken Anstieg, insbesondere der Tech-Aktien, war einfach ein Aktienindex. Ich glaube, statistisch hatte der S&P 500 den letzten 10 Jahre, das waren die besten 10 Jahre in der 100-jährigen Rückrechnung. Also es ist die beste Zeit jemals in einem der besten Aktienmärkte, die es jemals gegeben hat. Das ist retrospektiv überhaupt nicht zu schlagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich investiere in den S&P 500, ja, und der besteht aktuell zu fast 30% eigentlich aus 5 Aktien, ist das eigentlich ex ante, ja, im Nachhinein, vielleicht bin ich in 10 Jahren wieder schlauer und sage, Momentchen, Amazon, dem gehört jetzt die gesamte Welt, ja, wäre ich doch mal investiert geblieben, aber ex ante ist es kein richtig diversifiziertes Portfolio, wenn ich sage, ich kaufe mir 500 Aktien, habe aber eigentlich 1/3 meines Geldes in 5 Aktien gepackt, die dann, ich meine mit diesen 5 Aktien, die großen Tech-Werte, die dann auch wieder eigene aktienspezifische Risiken mit sich bringen. Ja, vielleicht wird ihr Business in Europa verboten, vielleicht werden sie zerschlagen, wie auch immer. Ich will jetzt mich gar nicht steigern in, dass ich ein Aktienanalyst werde, das bin ich nicht. Was ich nur einfach sagen will, ist, rein von dem Urgedanken, diversifizierte Portfolien aufzustellen, würde ich das eigentlich gar nicht raten. Ich hätte es auch vor 10 Jahren vielleicht nicht geraten, obwohl es gut funktioniert hat. So. Und wir gehen halt hin und sagen, wir wollen ein diversifiziertes Portfolio und wollen überall dort, wo ich durch Daten nachweisen kann, das kann mir einen kleinen Vorteil bringen, diesen Vorteil auch implementieren. Der größte Vorteil ist mit weitem Abstand, dass man überhaupt Aktien reinnimmt, ja, also von Sparbuch in Aktien geht, zumindest teilweise, das ist der größte Vorteil, und Aktienprämien einsammelt. Und dann gibt es aber noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel, man kann sich bestimmte Faktoren anschauen und sagen, rein statistisch gesehen haben die mir in der Vergangenheit, die Zeitreihen, die ich zur Verfügung habe, einen leichten Vorteil gegeben. Und da will ich jetzt sozusagen die ganzen Faktoren nicht wieder runterspulen, weil da kann man sehr gut euren Podcast ja anhören mit Professor Weber und dem Gerd Kommer, und wo ja auch unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Mensch, manche Faktoren, Value, Momentum, die sind nachweisbar gut oder halt nicht gut. Wir schauen uns Datenreihen an und sagen, Value-Faktor rein statistisch, ohne eine persönliche Meinung, bringt einen kleinen Vorteil, und dieser kleine Vorteil soll dann auch ausgenutzt werden, und deswegen kommt der ins Portfolio. Und oder weitere auch kundennachfrageseitig. Also jetzt, ihr habt ja da auch zu viel publiziert, ESG. Wir sind da jetzt bei weitem nicht der Erste, sondern wir sind eher durch die Kundennachfrage dahin getragen worden, dass die Kunden sagen, nee, wenn ich bei euch anlege und ihr habt keine ESG-Portfolien, dann mache ich das woanders. Und dann haben wir gesagt, na, okay, wenn wir ESG-Portfolien zusammenstellen, weil die Auswertung, ob das einen Renditevorteil bringt, die steht noch aus. Aber wenn der Kunde das möchte, dann versuchen wir, die besten, günstigsten und am besten diversifizierten ESG-Portfolio zusammenstellen. Also wir kommen sozusagen gar nicht von der Richtung, wir sagen, wir 20 im Portfolio, also dann sieht das Portfolio zu karg aus, sondern immer etwas, wenn man sozusagen durch eine einigermaßen belastbare Zeitreihe einen kleinen Vorteil sich erarbeiten kann, dann wollen wir das mit ins Portfolio nehmen.
Gut, das verstehe ich.
Vielleicht kann ich eine kleine Sache noch dazufügen, die vergesse ich sonst immer zu erwähnen. Und zwar, weil jetzt viel geredet wird über Robo, und bei Robo konzentriert sich dann ganz viel auf das Anlagemodell, ach, und Value at Risk. Dahinter steht noch andere Sachen, und zwar man kann durch die Automatisierung von Anlagestrategien kann man sich Sachen als Vorteil erarbeiten, die gar nichts mit einer Asset Allocation zu tun hat. Was wir beispielsweise machen, ist eine automatische Ausnutzung von Freibeträgen. Ja? Man hat ja in Deutschland die großzügigen 801 Euro als Freibetrag. In England, wo wir übrigens auch tätig sind, haben wir 20.000 Pfund pro Jahr. Nur mal, um zu vergleichen, wie großzügig der Steuermensch gegenüber Privatinvestoren in unterschiedlichen Ländern ist. Aber nichtsdestotrotz, 801 Euro, wenn ich jetzt 10.000 Euro anlege, dann ist 801 Euro Freibetrag ja besser als nichts. Und wenn ich den aber jedes Jahr nicht ausnutze, dann verfällt er. Also ich kann den ja nicht 3 Jahre lang, sagen wir mal, mein Portfolio steigt über 3 Jahre lang, geht immer nach oben, und ich verkaufe dann im dritten Jahr oder durch ein Rebalancing findet ein Verkauf und ein Neuinvestment statt, dann bekomme ich nicht dreimal 801 Euro, sondern nur das in dem letzten Jahr. Das heißt, Freibeträge werden verschenkt. Also, und das selber zu machen ist für manche Leute, aber die vergessen das oder mühsam. Die meisten Freibeträge werden nicht ausgenutzt. Es gibt da sogar Statistiken vom Bundesfinanzministerium, wie viel da liegen gelassen wird. Und durch den Automatismus kann ich jetzt einfach Folgendes machen. Ich gehe hin und schaue am Ende des Jahres, bin ich im Plus und welche ETFs sind im Plus, und dann verkauft der Algo automatisch und nutzt die Freibeträge sozusagen aus und legt dann aber, weil ich will die Asset Allocation ja beibehalten, legt dann am nächsten Tag vielleicht sogar in den gleichen ETF wieder an. Ja, es gibt da sogenannte Wash-Sale-Rules, die es zu beachten gibt, dass ich die Steuer wirklich einheimsen kann. Aber wie gesagt, für jemand, der da 10.000 Euro anlegt und diese 801 Euro Freibetrag dann unter Umständen verschenkt, das ist ein Beispiel, wie man sozusagen mit Automatismus, mit Software kleine Renditevorteile sich reinholen kann. Niemand weiß, ob morgen der Markt steigt oder fällt, aber dass ich etwas mehr in der Tasche habe, bringt mir dann doch einen kleinen Vorteil.
Und jetzt nochmal vielleicht, wo wir auf die Ziele gerade jetzt auch gehen. Wir haben jetzt verstanden, warum eben das der perfekte Sturm war für das Scalable Portfolio Geschäftsmodell jetzt. Was hat Scalable denn getan, um jetzt hier, ich komme ja, wie gesagt, der Daniel aus Lübeck und ich aus Hamburg, wir beide wissen ja entweder Deichen oder Weichen. Das heißt, was hat denn die Firma Scalable jetzt getan, um solche perfekten Stürme besser abzuwettern, die Deiche zu erhöhen oder die Vorwarnzeiten zu verlängern? Denn, wie gesagt, wir beide haben keine Glaskugel. Wenn ich nur sehe, dass die Märkte immer enger zusammenhängen, dass wir immer mehr Geld in den Markt gepumpt kriegen, vielleicht kriegen wir würde ich sagen, vielleicht ist so ein Corona-Ding das neue Normal, oder ist es zumindest, würde ich es nicht ausschließen, dass uns so eine Art Crash nochmal demnächst, oder was heißt demnächst, in der nächsten Zeit erwischen könnte? Was hat Scalable getan, um dagegen besser gewappnet zu sein?
Ja, also das Deichen oder Weichen kann ich im Übrigen gut nachvollziehen, weil ich bin ja, obwohl ich in Berlin wohne, sogar in Berlin geboren bin, bin ich aufgewachsen auf Norderney, also auch voll ja, hallo, im Sturm gelegen. Ja, meine Mutter ist Norderneyerin, genau. Und von daher kenne ich den einen oder anderen Sturm oder Springtiden sehr gut. Genau, was hat man daraus gelernt? Wir haben teilweise etwas gelernt und auf der anderen Seite aber auch gelernt, dass man, ich erkläre das gleich, nicht zu viel lernen darf. Was meine ich damit? Also wir haben eine Änderung vorgenommen, und zwar, dass die Grundidee des Modells behalten wir weiter. Da nehmen wir auch nicht von Abstand. Warum? Nicht, weil wir engstirnig sind, sondern jeder Faktor, also oder jede Prämie, die Equity-Risikoprämie, überhaupt in Aktien zu verdienen und investieren und mehr zu verdienen, die gibt es nur, weil es halt Phasen gibt, wo genau das Gegenteil eintritt. Das hört sich paradox an, aber Leute, die sich nicht mit Aktien auskennen und investieren und dann rauscht es im nächsten Monat und im nächsten Jahr runter, die kommen zu einem und sagen, was soll das denn? Wäre ich denn mal lieber im Tagesgeld geblieben? Und die eigentliche Antwort ist ja an diese Leute, gerade weil es gefallen ist, gerade weil du diesen Stress jetzt aushalten musst, genau deshalb kannst du überhaupt eine Aktienprämie verdienen. Ja, also Aktienprämien werden auch als Risikoprämien bezeichnet. Nur weil es auch mal gegen dich laufen kann, bekommst du à la long etwas mehr Rendite oder deutlich mehr Rendite als auf dem Tagesgeld. Und das ist bei Strategien in einer ähnlichen Weise ebenfalls so. Also der Nachteil einer Strategie, die nicht das Marktportfolio abbildet, ist, dass man Phasen hat, wo man diesen Schmerz auch aushalten muss. Ja, also der AQR-Gründer Cliff Esness beschreibt das immer ganz schön, no pain, no premium. Ja, und von daher, warum habe ich jetzt so ausgeholt? Also die Grundmechanik des Modells wird nicht verändert, weil das ist jetzt mal so gekommen ist, das ist sogar in den Zahlen angegeben. Also in 5% der Fälle muss es mal zu einer Abweichung kommen. Und das muss ich aushalten, sonst kann ich langfristig nicht die Vorteile der Strategie einheimsen. Wir haben dennoch eine Änderung vorgenommen, und zwar diese schnelle V. Niemand weiß, woher das nächste V kommt. Aber es scheint unter Umständen schon eine Mechanik einzutreten, dass, ich habe es ja im Vergleich mit 1929, wo die Kurse danach noch deutlich stärker abrauschten, die Gegenmaßnahmen, auch die Gegenmaßnahmen der Politik, der Notenbanken sind schon deutlich schneller. Es hat ja nur ein paar Wochen gedauert, bis Maßnahmenprogramme losgetreten wurden. Sodass, ja, da ist noch kein, das finale Aussage, auch unter den Finanzwissenschaftlern, die gibt es noch nicht, aber unter Umständen scheint es sich anzudeuten, dass man eher mit diesen Vs rechnen muss. Um diesen Vs besser Herr zu werden, haben wir die Bandbreiten, in der die Aktienquote verändert werden darf, etwas eingeschränkt. Die sind immer noch groß, also für so ein Value-Risk-20-Portfolio rede ich da immer noch von 20, 30 oder 40 Prozentpunkten, in denen ich Aktienquoten über- oder untergewichten kann, aber das Modell geht nicht mehr von 0 auf 100, um Extremgewichtungen sozusagen zu vermeiden. Zu was führt es? Es führt dazu, dass die Outperformance beschnitten wird, etwas nach oben. Also man hat zum Beispiel in Rückrechnungen sieht man das in so Phasen 07, 08, Finanzkrise also, dass man da Verluste beschneidet und dann auch mal 20-25% vor der Benchmark liegt. Das wird etwas beschnitten. Man liegt zwar immer noch vor der Benchmark, aber halt dann erwartungsgemäß eher nur noch in solchen perfekten Phasen 10-15%. Und man beschneidet auf der Unterseite dann aber auch, dass man auf der Negativseite zu weit weg liegt. Also das soll dazu führen, dass man von diesen schnellen Vs, dass die einen nicht mehr so hart treffen, aber man trotzdem die Grundmechanik des Modells, die Grundcharakteristik beibehält, wenn ich das jetzt anschaulich erklärt habe oder nicht.
Okay, also letztendlich, ihr macht das Modell ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, langsamer eigentlich nicht.
Nee, es darf nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, als konkretes Beispiel, es geht nicht mehr 100% in Aktien, was es früher durfte, inklusive Immobilien, sondern dann ist bei einer bestimmten Risikoklasse halt bei 70 oder 80 Schluss. Auf der Unterseite darf es nicht mehr auf 0 Aktien gehen, sondern es muss eine Mindestaktiengewichtung von, was ich 30-40% drin halten.
Okay, also korrekt, Corona wäre das jetzt, mein Modell kommt aus sehr schönen und sehr guten Zeiten, praktisch Scalable alt mit 100% Aktienquote in diese kritische Phase rein, jetzt mit Scalable neu nur noch mit 70%.
Ja.
Dann geht das V los, es stürzt ab. System verkauft. Scalable alt. Es entledigt sich eigentlich aller Aktien. Scalable neu. 30% Aktienbehälter als Grundsockel einfach bei, komme da was wolle. Und dann kommt er wieder raus aus dem V. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Je Risikoklasse hat der andere Bank.
Ja, ja, ja.
Genau. Und es führt wie gesagt dazu, dass so ein Verhalten, also von 70 auf 30 zu reduzieren, jetzt mal in dem Beispiel, natürlich trotzdem in Corona im Nachhinein wiederum eine nicht gute Entscheidung ist. Aber die Grundmechanik behalten wir bei, trotz dieser nicht guten Corona-Performance. Warum? Weil wir absolut davon überzeugt sind und das in den Daten halt sehen, sonst wären wir es nicht, dass es langfristig zu einer Verbesserung der Sharpe-Ratios, einer kleinen Verbesserung der Sharpe-Ratios führt. Das heißt, das halten wir damit bei. Was haben wir noch geändert? Wir verbreitern uns etwas. Wir waren jetzt die letzten 4 Jahre, dass wir in dem B2C-Modell maßgeblich einen Anlagemechanismus hatten. Und wir haben jetzt, führen weitere Portfolien ein. Also mit dem Einzug von ESG wurde nicht nur ESG eingeführt, sondern diese ESG-Portfolien sind letztendlich Modellportfolien, die eine Zielaktiengewichtung haben. Also wenn ich da ESG 70 wähle, dann habe ich 70% Aktiengewichtung als Ziel. Wenn ich davon abweiche, werde ich zurückgeführt. Und vielleicht da noch ein Satz zu. Jetzt machen Sie ja Fragen, naja, okay, das kann ich ja selber machen. Also entweder ich vertraue oder bin interessiert an eurem Value at Risk. Ansonsten das andere kann ich ja selber machen. Die Zuhörer hier schon, bloß es zeigt sich, dass ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung, die hören von ETFs, die sind interessiert, aber für die ist es nach wie vor zu viel, sich selber ein ETF-Portfolio zusammenzustellen. Und wir leben da ein bisschen in unserer Blase und für die ist es dann ein einfacher Weg, an ein gemanagtes ETF-Portfolio zu kommen.
Finde ich auch gut, aber warum wird dann nicht gesamt-scalable umgestellt auf diese Zielportfolio? Warum behalten Sie denn dann das Value at Risk bei? Oder umgekehrt, warum kriege ich nicht auch ESG mit diesem Value at Risk, wenn das doch so ein gutes Modell ist?
Also zum einen ist es, dass wir jetzt sozusagen breiter werden. Das ist nicht ein und sozusagen mehrere Anlagestrategien anbieten. Wir werden auch nicht 100 anbieten. Das ist jetzt von einer auf zwei gewandert. Das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist eigentlich der Standardfall. Also wenn man sich große Asset Manager anschaut, jetzt mal den größten, wenn man so will, BlackRock, ja, die auch bei uns beteiligt sind, die haben ein sehr breites Portfolio. Warum? Weil am Ende, wir helfen dem Kunden, aber er will auch selber auswählen. Manch einer sagt, ich will mich einfach nur um die ETF-Auswahl nicht kümmern oder was da für neue ESG, SRI, wie auch immer Kriterien aufkommen, das sollt ihr für mich machen. Aber ich halte 15 Jahre, ich brauche keinen, der in der Zwischenzeit Risiko für mich managt. Da will ich nicht oder ich will auch nicht abweichen von dem Marktportfolio, brauche ich nicht. Ja? Oder ich habe jemanden anderen, ich habe ein anderes Investment gemacht in dem Target-Volatilitäts-Fund. Ja? Der hat eine ähnliche Mechanik, das brauche ich nicht zweimal. Also im Grunde geht es sozusagen Auswahl liefern. Oder noch eine Stufe weiter, den Broker, den wir anbieten. Ja? Da kann man kostenlos seine ETF-Sparpläne machen. Wer sagt, ich brauche das alles nicht, ich will jetzt einfach mir gefällt aber eure App und das Preismodell, der kann das dort machen. Also am Ende geht es sozusagen Zugang zum Kapitalmarkt und dem Kunden dann nicht letztendlich die Auswahl lassen, ohne ihn zu überfrachten. Also es wird da nicht 10 oder 20 Modelle geben.
Okay, cool. Ja, danke. Ich glaube, das Fachliche habe ich jetzt erstmal durch. Daniel, hast du noch eine Frage an Herrn Potzowait oder möchtest du übernehmen mit den Medienempfehlungen?
Genau, ich würde an der Stelle mal übernehmen für die Medienempfehlung. Wenn sich die Hörerinnen und Hörer jetzt so ein bisschen mehr mit der Mechanik Value at Risk und der Geldanlage darüber beschäftigen wollen, haben Sie da eine Medienempfehlung, wo man sich ein bisschen mehr informieren kann?
Ja, also ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Also wer jetzt ganz in sozusagen mehr die Tiefe von quantitativen Anlagestrategien, die empirischen, statistisch, ökonometrischen Hintergrund haben, eintauchen will, eines der besten Bücher, gibt es jetzt neue Auflagen, aber gibt es, glaube ich, vor 10 Jahren ist es erschienen, das heißt Expected Return und ist vom Antti Ilmannen. Der ist eine Koryphäe in dem Bereich, der hat unter anderem den norwegischen Pensionsfonds beraten und mitgemanagt, der war bei Brevan Howard, jetzt ist er bei AQR, das sind also die großen, wirklich die hunderte Milliarden managen in quantitativen Anlagebereich. Ja, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt, aber das geht schon ins Detail, ist aber ein sehr gutes Standardwerk. Also was du zum Beispiel für der Hall im Derivatebereich ist, das ist das Expected Return im Bereich Portfolio aufbauen mit quantitativen Anlagestrategien. Wer lieber was hören will, sozusagen was auf die Ohren bekommen möchte, ebenfalls, das meiste ist da leider auf Englisch, ja, ist ein toller Podcast, der heißt Flirting with Models. Also wie man mit Models, sollen jetzt die Finanzmodelle sein, wie man mit denen sozusagen flirtet. Bewusst zweideutig der Titel, der ist von Corey Hofstein und der lädt da ganz interessante Gäste ein. Ja, gibt es bei iTunes und sonst wo. Und eine dritte Komponente, die ich empfehlen kann, das ist einfach eine sehr interessante Person, der man folgen kann. Der heißt Cliff Asness, das ist der Gründer von AQR. AQR steht für Applied Quantitative Research. Das ist letztendlich der größte Anlagemanager weltweit, der sich auf quantitative Modelle stürzt. Ja, der ebenfalls, Klammer auf, dieses Jahr ein katastrophales Jahr hat. Ja, also damit zeige ich nicht mit dem Finger auf andere, sondern einfach nur soll gezeigt werden, dass ein Modell, von dem man überzeugt ist, wo man glaubt, dass es langfristig einen Vorteil bringt, das kann schlechte Jahre haben und das ist dann nicht zwangsläufig der Beweis, dass es in der Zukunft auch schlecht sein wird, sondern unter Umständen eher die Bedingungen dafür, dass man was anderes macht. Aber dieser Cliff Asness, dem kann man folgen, ist auch ein sehr, sehr lustiger Geselle in seinen Podcasts oder YouTube-Videos oder dergleichen. Und dann habe ich, das ist das Spezielle, dann habe ich noch was mitgebracht, eher zur allgemeinen Geldanlage, wenn ich es noch kurz sagen darf. Mhm. Einmal natürlich finde ich, höre die Podcasts ganz gerne von Gerd Kommer oder Echtgeld TV, wer so ein bisschen auf die Schiene auch Einzelaktien sich anschauen will, Christian Röhl, Tobias Kramer oder Finanzfluss, das finde ich interessante Sachen. Und dann gibt es aber noch einen speziellen Podcast und der heißt How to Get Rich Without Getting Lucky. Also wie man reich wird ohne Glück, ohne jetzt ein Riesenglück zu haben. Und der ist von, der Herausgeber heißt Naval Ravikant, also einen indischen Namen. Also man muss einfach nur Naval eintippen mit N-A-V-A-L. Und da hat er seine Prinzipien mal runtergeschrieben, wie man Vermögensbildung nicht auf dem Aktienmarkt, sondern generell macht. Also, dass man nicht nur auf Lohn setzt, sondern sich halt Anteile an etwas holen soll. Wie man heutzutage es leichter hat, sich selber zum Produkt zu machen. Da seid ihr ja ein perfektes Beispiel. Ne? Früher, um euer Wissen in die Welt zu kriegen, hättet ihr früher zu einem Redakteur gehen müssen, Fernsehen, Radio oder Zeitung. Und jetzt schaltet ihr einfach das Internet an. Und diese ganzen Mechanismen, die beschreibt er in einem 3-stündigen Podcast, hochinteressant. Also das kann ich nur empfehlen.
Super, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich glaube, da ist ganz viel dabei. Ich kannte das zum Beispiel alles gar nicht. Von daher, da werde ich auch auf jeden Fall mal reinhören und einen Blick riskieren. Jetzt außer Echtgeld TV, das ist natürlich auch für mich Standardprogramm. Dann sind wir am Ende angekommen. Dann herzlichen Dank für die offenen Worte und die ganzen Erklärungen. Und ich glaube, da war eine ganze Menge dabei, was wir auch mitnehmen können.
Ja, dann danke, Herr Potzowald.
Danke. Grüße nach Hamburg. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.